Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zum Podcast von und mit Hanno Lenz. In diesem Podcast geht es um Medienkompetenz und unsere digitale Zukunft.
Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Schutzraum-Podcasts. Dem Podcast für Eltern, pädagogische Fachkräfte und alle, die Kinder fair und sicher durch die digitale Welt begleiten wollen. Don't get hacked. Wie wir Kinder im Internet sicher machen, heißt die heutige Podcast-Episode. Ein sehr spannendes und wichtiges Thema erwartet uns heute. Wenn wir über Kinder und Medien sprechen, reden wir oft über Bildschirmzeiten, Social Media oder Gaming. Medienkompetenz beinhaltet unterschiedliche Kompetenzfelder wie die Rezeptionskompetenz, also die Fähigkeit, Medien kritisch zu nutzen, dann die Partizipationskompetenz, die Fähigkeit, Inhalte und Medien eigenständig zu gestalten, die Selbstreflexionskompetenz, das ist die Fähigkeit, sein eigenes Mediennutzungsverhalten zu analysieren, also diese Kompetenz ist zum Beispiel wichtig, um reflektieren zu können, wie mein Verhalten sich auf andere Personen auswirkt. Und dann haben wir noch die Sachkompetenz. Also, was weiß ich eigentlich, wie bestimmte Sachen funktionieren, wie zum Beispiel das Internet. Kinder und Jugendliche können mir genau sagen, wie TikTok oder Snapchat funktionieren. Sie können mir selten erklären, wie das Internet funktioniert. Und ohne dies zu wissen, bleibt ein Thema häufig im Hintergrund: die digitale Sicherheit. Was heißt das? Viele Kinder bekommen heute bereits in der Grundschule ihr erstes Smartphone. Sie erstellen Accounts, nutzen Messenger, laden Apps herunter und teilen Fotos. Und wenn wir mit den Kindern und den jüngeren Jugendlichen arbeiten und hinterfragen, was denn gefährlich am Internet sein kann, dann kommen zuerst Kommentare wie: Wenn ich ein Virus auf meinem Handy habe oder ich von fremden Personen auf WhatsApp oder TikTok kontaktiert werde oder ein Hacker mein Passwort hackt. Aber wissen Sie auch, wie man ein sicheres Passwort erstellt, warum man nicht alles posten sollte oder woran man Betrugsversuche erkennt? Und welche wichtige Rolle spielen wir Eltern dabei? Genau darüber möchte ich heute mit einem Experten sprechen. Mein Gast ist heute Christoph Hipp, Autor des Buchs Don't Get Hacked – IT-Sicherheit für clevere Kids. Gemeinsam sprechen wir darüber, welche Sicherheitskompetenzen Kinder heute brauchen, welche Fehler Eltern häufig machen können und wie wir Kinder stärken können, ohne ihnen Angst zu machen. Christoph, schön, dass du da bist.
Ja, Hanno, vielen Dank für die einleitenden Worte und für die Einladung zu dem Podcast. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Und ja, ich freue mich, mit dir über die Themen, die du gerade angesprochen hast, zu sprechen. Ich bin ganz gespannt, wie wir uns austauschen und wie wir, du mit deiner Erfahrung, ich mit meiner Erfahrung hier heute maximales Wissen in dem Podcast weitergeben können.
Ja, das freut mich sehr. Christoph, du bist IT-Sicherheitsberater für Familien. Das finde ich großartig. Wie erlebst du eigentlich die digitale Welt um uns herum? Warum ist das Thema IT-Sicherheit für Familien auch so wichtig?
Ja, das ist eine gute Frage und die kriege ich auch immer gestellt. Also es ist ja so, dass die heutige Lage so darstellt, dass Kinder immer früher an Smartphones kommen. Ne? Also die Kinder werden immer früher vor ein Tablet oder vor ein Smartphone gesetzt, eigenständig, ohne dass sie dort auch in dieser Thematik geschult werden. Und damit verschiebt sich dann auch so ein bisschen die digitale Verantwortung. Ne? Denn die Eltern geben den Kindern sozusagen die Verantwortung selber, aber teilweise auch ohne das Wissen selbst zu haben. Und das macht es in meinen Augen relativ schwierig, weil diese Verantwortung da abgegeben wird. Und das Thema IT-Sicherheit finde ich ist wichtig, weil es auch im Familienalltag relativ stark vorkommt. Und viele denken oder haben immer das Gefühl, IT-Sicherheit betrifft mich nur im Berufsalltag. Ne? Und dann reden die von Firewalls und Antivirenprogrammen und Awareness-Trainings. Aber das Gleiche brauchen wir natürlich auch im Familienalltag. Und gerade wir als Erwachsene haben da auch eine Verantwortung. Und deswegen finde ich es absolut wichtig, dass auch Eltern sich diesem Thema annehmen, um es dann auch ihren Kindern sicher weitergeben zu können.
Ne? Ja, das ist ganz wichtig, was du ansprichst. Also man fühlt sich wahrscheinlich, wenn man in einer großen Firma arbeitet, relativ sicher, weil es dort eben eine IT-Abteilung gibt, die dort für das ganze Thema IT-Sicherheit zuständig ist. Und die Angriffsvektoren und die Bedrohungslage, gerade auch in Deutschland, ist aktuell sehr, sehr hoch. Ne? Also Angriffe auf kritische Infrastrukturen ist sehr im Fokus und wir verlassen uns da halt immer bei der Arbeit auf die Sicherheitsabteilung, dass die das alles für uns regelt. Dennoch gibt es diese Angriffsvektoren, vielleicht in unterschiedlicher Prägung auch für uns als Familie und eben auch zu Hause. Und wenn jetzt Kinder schon ein Smartphone in der Grundschule bekommen, das heißt also, müssten wir auch mit den Kindern schon über IT-Sicherheit sprechen. Welche Risiken begegnen Kindern heute am häufigsten in diesem Zusammenhang?
Tatsächlich begegnen den Kindern am häufigsten eigentlich diese Phishing- oder Betrugsversuche, ne? Und häufig natürlich über Messenger oder über Games. Weil das ist so der Einstieg für die Kinder, ne? Die ersten Kinder erhalten ein Smartphone. Das erste, was installiert ist, WhatsApp. Die Kinder sind in Gruppen verteilt, sind auch teilweise einfach, melden sich in Gruppen an, treten Gruppen bei. Und erhalten dann halt auch teilweise ungewollte Kontaktaufnahmen durch Fremde, ne? Und das ist dann natürlich ein großes Problem. Und was dazu kommt, ist auch, dass sie ganz einfach, ohne drüber nachzudenken, ihre Daten teilen. Bilder, Informationen, Adresse, das wird alles, ohne drüber nachzudenken, einfach frei zur Verfügung gestellt. Teilweise Passwörter mit Freunden geteilt, App-Berechtigung einfach aktiviert, Standorte geteilt, überall Zugriff. Und ja, da fehlt es dann einfach an Wissen. Also es ist ja dann etwas, was den Kindern gar nicht bewusst ist, was sie da tun. Und da kommen wir dann auch als Eltern oder generell Eltern in die Verantwortung, dass wir sagen müssen, okay, wenn wir unseren Kindern mit dieser Technik ausstatten, dann müssen wir auch ein paar Grundlagen mitgeben. Und ja, und diese Grundlagen müssen wir als Eltern auch selber verstehen.
Ja.
Damit wir es weitergeben können.
Ja, genau. Da haben wir eigentlich ja zwei Richtungen. Einmal sozusagen die Sicherheitsfaktoren, die wichtig sind, damit wir von außen sozusagen nicht angegriffen werden können. Und einmal aber auch unser Bewusstsein selbst über das, was wir da tun, also wie wir Informationen preisgeben. Ich glaube, da geht es schon los, dass das früh geschult werden muss. Wenn wir zum Beispiel mit Kindern und Jugendlichen sprechen, die halt viel im Internet unterwegs sind, viel über sich posten, hinterfragen wir manchmal auch, würdest du das Bild oder den Satz, den du gerade schreibst, auch hier in der Schule ans schwarze Brett hängen? Und viele Kinder antworten dann, nein, auf gar keinen Fall, da können es ja alle sehen. Wo ich mal denke, boah, Wahnsinn, im Internet können es noch viel mehr Leute sehen, vielleicht anonymere Personen, aber dennoch ist es halt dann publik und diese Informationen sind dann für ewig gespeichert. Und das ist, glaube ich, auch eine Herausforderung. Und was unterschätzen Eltern bei dem Thema Sicherheit im Netz?
Ich glaube, das größte Problem, was Eltern nicht erkennen, ist, dass sie denken, dass ihre Kinder mehr wissen und technisch versierter sind, weil die sagen immer, ja, mein Kind wächst ja damit auf. Ja, das ist ja ganz selbstverständlich, dass das mein Kind weiß. Und das ist, glaube ich, eines der größten Probleme, dass die Eltern denken, die Kinder wissen das alle schon, weil sie in dieser Welt sozusagen aufwachsen. Das ist ein großer Druckschuss, ne? Also ich sag mal, digital ist nativ ungleich Sicherheitskompetenz, ne? Also das ist sozusagen dieses unbewusste Weitergeben. Und natürlich auch, dass keine Voreinstellungen getätigt werden, wenn die Geräte zur Verfügung gestellt werden. Also ich sag mal, es wird eine App installiert, es wird die Standardeinstellung einfach übernommen von WhatsApp. Ne? Wenn dann Pop-up kommt, möchtest du einen Standort teilen, wird auf Ja geklickt. Genau, Instagram, TikTok, all das. Da werden keine Sicherheitseinstellungen getätigt. Und das ist einfach auch ein großes Problem, weil man kann natürlich schon einige Dinge einstellen. Ja, man kann natürlich auch von vornherein schon Bildschirmzeiten einstellen. Man kann verschiedene Dinge aussperren von Anfang an. Das bedarf natürlich ein bisschen Aufwand und ein bisschen Know-how. Wenn man das nicht hat, kann man es sich natürlich auch irgendwo einholen. Aber das ist das, was die Eltern denken. Ja, mein Kind kriegt das schon raus, das passt schon. So, ne?
Ja.
Das ist auch ein genau. Und natürlich auch das Gleiche, dass die Eltern das Nutzungsverhalten der Geräte angeht, natürlich da auch Vorbilder sind. Ne? Die Kinder
Absolut.
Gucken sich das ab. Ne? Also wie verhalte ich mich in meiner Freizeit als Elternteil? Ne? Lege ich das Gerät zur Seite oder hänge ich die ganze Zeit davor?
Ja.
Ne? Was mache ich selber? Poste ich die ganze Zeit Bilder von meinem Kind?
Ja.
Weiß das Kind oder denkt das Kind, das ist doch selbstverständlich, dann kann ich doch auch meine Bilder posten. So, ne? Und das ist so dieses Spiegel.
Ja, absolut. Ja, sehe ich auch so. Ne? Also wir Eltern sind natürlich klares Vorbild. Die Kinder kopieren uns, ne, und sehen das, was wir eben tun und Ähnliches. Und bei dem Thema IT-Sicherheit oder auch Nutzungsverhalten unserer Kinder. Ich möchte ja als Elternteil Entspannung haben. Ich möchte nicht jeden Tag diskutieren wollen. Und das versuche ich den Eltern auch zu vermitteln, dass das wichtig ist, dass wir das, was du angesprochen hast, grundlegende Einstellungen tätigen sollten, damit wir mindestens eine Basissicherheit haben, was auch technologische oder technische Effekte eben ausmacht. Und dass man da nicht jedes Mal hinterher sein muss und eben auch weiß, dass, wenn diese Technik funktioniert, mein Kind schon in einer gewissen Weise geschützt ist. Viele Eltern hoffen einfach nur, dass dem Kind nichts passiert. Und ich garantiere euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hoffen, glaube ich, reicht nicht. Da passiert zu viel. Und deswegen würde ich immer daran arbeiten, eine Grundlagensicherheit zu schaffen und auch ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Kinder verstehen, was wichtig ist bei dem, was sie dort tun. Fangen wir mal mit einem ganz einfachen Thema an. Du hattest das jetzt eben schon angesprochen, und zwar das Thema Passwörter. In deinem Buch erklärst du sehr anschaulich, warum sichere Passwörter wichtig sind und wie Kinder sich gute Passwörter merken können. Warum sind Passwörter für Kinder so wichtig und welche typischen Fehler machen Kinder?
Also Passwörter gibt es ja schon, keine Ahnung, überall gibt es ein Passwort. Also früher waren es halt irgendwie Pins oder irgendwie Zahlenkombinationen an Zahlenschlössern. Das ist ja nichts anderes als ein Passwort. Nur wird es halt anders dargestellt. Und jeden Account, den ich anlege, also es fängt mit einem E-Mail-Account an, das ist ja die Basis. Oder also fangen wir doch mal vorher an, wenn ich mein Smartphone einrichte, das ist leer, ich richte es ein, ich muss einen Account anlegen, Apple-Account, Google-Account. Ich muss eine E-Mail-Adresse auswählen und ich muss ein Passwort anlegen. Also das allererste, sowohl bei Eltern als auch bei Kindern, ist, dass ich einen Account brauche und ein Passwort brauche. Also ich brauche etwas, mit dem ich meine E-Mail-Adresse auch zusätzlich schützen kann, also einen Schutz. So, und da fängt es in der Grundlage an, weil je einfacher das Passwort, desto einfacher ist es auch zu erraten. So, und wir kennen das ja aus den Filmen oder ähnliches, dass dann, wenn ein Bankräuber irgendwie die Bank ausraubt, der dann irgendwie mit einem Stereoskop dann an dem Zahlenrad dreht, um das rauszufinden. Und je leichter die Zahlenkombination ist oder an Koffern oder ähnliches, desto einfacher ist das Ding halt offen. Und genauso ist es mit den Accounts auch. Die E-Mail-Adressen geben die Leute überall raus. Das heißt, wenn ich jemanden frage, gib mir mal deine E-Mail-Adresse, der gibt mir seine Google-Adresse, dann weiß ich, okay, er hat einen Google-Account. Wenn ich mich jetzt theoretisch daran machen würde, um zu gucken, okay, wie kann ich in den Account reinkommen, dann kann ich natürlich erstmal versuchen, die einfachsten Passwörter rauszusuchen. Ne? Und ja, und es gibt eine Statistik in Deutschland, die meistgenutzten Passwörter, und da ist halt Passwort, also das Wort Passwort an erster Stelle. So, ja. Ne? Und darüber muss man sich Gedanken machen, dass praktisch das Passwort die erste Stufe zu einem Account ist. So, und je einfacher das Passwort ist, desto leichter ist es, dieses Passwort zu erraten. Und was viele auch nicht wissen, also oder machen sich darüber keine Gedanken, es setzt sich keiner hin und tippt das, um das den Zugang zu bekommen, da immer wieder versucht, irgendwelche Kombinationen auszuprobieren, sondern es gibt Tools, die machen das nach einer Brute-Force-Methode, so nennt sich das. Die versuchen immer wieder so lange, bis sie das Passwort irgendwann raus haben. Und das geht heutzutage durch Computer so schnell. Das kann man sich gar nicht vorstellen. So. Und deswegen ist das Passwort sozusagen der erste Step für einen Account. Und das ist viel nicht bewusst. So, ne? Und je sicherer das Passwort, desto schwerer ist es schon mal, die erste Hürde zu überwinden. Ne?
Ja, um so eine Brute Force Attack auch so ein bisschen zu umgehen, gibt es ja jetzt auch biometrische Verfahren an Smartphones oder Computern. Und was hältst du denn überhaupt davon?
Genau, also biometrische Daten sind im Grunde ja erstmal nicht veränderbar. Mhm. So, das bedeutet, ich habe da schon mal einen sehr großen Sicherheitsmechanismus. So mittlerweile durch KI und die ganze Thematik ist es natürlich immer mehr im Fokus, ne, dass durch Deepfakes, also durch das Übernehmen von biometrischen Daten versucht wird, auch diesen Faktor zu umgehen. Aber, und da sind wir wieder bei dem Thema, ein Faktor alleine ist halt einfach auch nicht sicher. So, das muss man halt einfach sagen. Also ein Passwort, auch wenn ich eine lange Passwortkombination besitze, heißt es nicht, dass ich automatisch auch sicher bin, sondern es ist immer, und das ist häufig ja jetzt auch schon, wenn man ein Smartphone oder ähnliches verwendet, einem ja dann schon automatisch aktiviert mit Face ID oder ähnlichen Dingen, dass ich da den zweiten Faktor habe. So, und dieses Zwei-Faktor oder Multifaktor, man kann auch mehrere nehmen, ist halt auch ein ganz wichtiger Punkt, der einen schon nochmal eine Sicherheitsstufe höher hebt und relativ einfach. Ja, und das ist es halt, was ich auch immer empfehle, dass man sich definitiv darüber Gedanken macht, diese biometrischen Daten nicht als Hauptfaktor zu nutzen, sondern als ergänzenden Faktor. Weil Passwort muss man in der Regel immer angeben, wenn man einen Account anlegt. Ne? Und einen zweiten Faktor, den würde ich immer aktivieren, um da eine zusätzliche Schutzschicht zu erhalten.
Jetzt legen Kinder und Jugendliche ihren PIN-Code fest für ihr Smartphone zum Beispiel und können damit ihr Handy entsperren. Und jetzt geht es so ein bisschen um das Thema Kontrolle. Das ist gar nicht so die technische Kontrolle, sondern eher so die soziale Kontrolle. Häufig wollen Eltern natürlich wissen, was auf dem Smartphone ihrer Kinder passiert. Und manche Eltern beschreiben mir, Herr Lenz, ich nehme mir abends das Smartphone meines Kindes und schaue da rein. Wo ich mir denke, hat auch was mit Vertrauen zu tun. Ich würde es, wenn dann, immer gemeinsam mit dem Kind machen und gemeinsam schauen, was da so passiert, damit das Kind auch immer wieder das Vertrauen hat, mit den Eltern vielleicht auch über bestimmte Sachen zu sprechen, die dem Kind merkwürdig vorkommen. Würdest du deinem Kind empfehlen, das Passwort mit seinen Eltern zu teilen?
Ja, würde ich schon empfehlen.
Okay.
Weil es in gewissen Situationen vielleicht tatsächlich erforderlich ist, dass die Eltern Zugriff auf das Gerät haben. Da sind wir aber wieder bei einem Thema, was du schon ganz gut angesprochen hast. Um das zu kontrollieren, macht es keinen Sinn, weil Kinder brauchen, und das ist eigentlich so das Oberthema eigentlich, brauchen dieses Bewusstsein dafür, was eigentlich passiert. So, und wenn ich mit meinem Kind keine Vertrauensbasis habe, was diese ganze Thematik angeht, dann habe ich sowieso schon mal ein Problem, weil dann weiß ich, okay, wenn etwas passiert, kommt mein Kind nicht zu mir, weil kann mir nicht vertrauen. Aber was ich immer in diesem Aspekt immer nenne, ist so sozusagen einen zentralen Pool für die Familie aller Passwörter. Also es ist ein sogenannter Passwortmanager, weil, und da sind wir wieder auch wieder bei Komplexität von Passwörtern, weil viele sagen, ja, ich kann mir so ein langes Passwort nicht merken. Es gibt ja so eine, vom BSI gibt es ja eine Vorgabe, wie ein sicheres Passwort aussehen sollte. 16, 20 Stellen mindestens, Groß- und Kleinschreibung, Sonderzeichen, Zahlen und so weiter, möglichst kryptisch. Wobei Länge schlägt Komplexität, das ist auch noch so ein Thema. So, dann sagen die Leute, ja, wie soll ich mir das denn merken? Ja, es ist definitiv ein Problem, so, ne? Aber kommen wir halt nicht drum rum, weil ein einfaches Passwort ist nicht zu empfehlen. Dann sagen die Leute, okay, dann mache ich mir ein einfaches Passwort, kann ich mir merken, passiert ja schon nichts, wird ja schon nichts passieren. So, und dann kommt dieses Thema Passwortmanager halt zum Tragen. Da brauche ich mir halt nur ein zentrales Passwort merken. Und zwar, um das zu entsperren. Ich kann da sogar auch noch einen zweiten Faktor aktivieren, um dann in das Passwortdepot zu kommen. Und kann dann für alle meine Accounts relativ einfach sehr, sehr kryptische Passwörter mir erstellen lassen, automatisch. Die kann ich per Copy und Paste, also kopieren und einfügen, dann sowohl als App als auch auf dem PC einfach immer einfügen. Und kann natürlich dann auch als Familie da dort dann gemeinsame Passwörter hinterlegen.
Ja.
So, und damit habe ich schon mal eine sehr, sehr große, ja, ein sehr, sehr großes Problem eigentlich beseitigt. Und zwar, dass ich mir ein einfaches Passwort merken muss oder will, und weil mir die anderen zu komplex sind. Und das löst eigentlich relativ einfach das Problem.
Ja.
Ja, und da sind wir wieder bei dem Thema. Wenn man es gemeinsam dort ablegt, dann im Falle eines Notfalls oder ähnliches habe ich dann halt Zugriff darauf und kann es dann nutzen.
Ja.
Notfall ist aber dann der Punkt, ne?
Ja, absolut. Ja, das ist wichtig. Wir erarbeiten mit den Kindern und den Jugendlichen ja auch ganz, ganz viele Regeln, wie man sich gut und sicher im Internet verhält. Und eine wichtige Regel ist, mein Passwort ist geheim. Also ich gebe es eben nicht weiter an Freunde oder Verwandte oder vielleicht auch nicht an meine Eltern. Und der Aspekt Notfall ist da ganz wichtig. Und wenn Eltern fragen, ja, wenn meinem Kind irgendetwas passiert oder etwas Schlimmes auf dem Handy drauf ist und ich keinen Zugriff habe, dann muss ich eine Methode anwenden, eben um an dieses Passwort zu kommen. Entweder so einen Passwortmanager, also ein Passwort-Tresor quasi, oder was wir auch Familien empfehlen, die nicht so technisch versiert sind, dass man sagt, okay, das Kind schreibt das Passwort auf einen Zettel, legt es in einen Briefumschlag und klebt diesen zu Und der darf im Notfall halt geöffnet werden, dass die Eltern dann eben Zugriff auf das Smartphone bekommen. Also es gibt schon Möglichkeiten, um dann eben auch im Notfall dem Kind helfen zu können und dass man da auch wirklich vertraulich und vertrauensvoll mit der ganzen Sache umgeht. Es geht ja nicht nur darum, seine eigenen Informationen durch Passwörter zu schützen, sondern auch, wie ich persönlich mit meinen eigenen Daten umgehe. Also wirklich das Bewusstsein, wie ich mit meinen persönlichen Informationen umgebe. Und ich erlebe die Welt bei den Kindern und Jugendlichen so, dass der Schutz eigener Daten wichtig ist, jedoch das Verbreiten von Informationen über sich selbst, wie das Posten von Bildern, Meinungen oder auch das Freigeben von Standortdaten sehr freizügig gehandhabt wird. Einerseits natürlich, weil die Kinder und die Jugendlichen einen bestimmten Zweck verfolgen, wie mehr Follower zu bekommen, Likes zu bekommen, ihr Leben auch sehr stark über das Internet zu teilen und Kontakte zu knüpfen und, und. Und dann herrscht eine Unwissenheit einmal über die Gefahrenlage, auch im Bereich der IT-Sicherheitsgefährdung und über Maßnahmen, die ich grundsätzlich treffen sollte, um überhaupt sicherer zu sein. Das Internet vergisst nie. Ein wichtiger Satz, den wir alle sehr ernst nehmen sollten. Jeden Satz, den wir in einem sozialen Medium schreiben, jedes Bild, das wir von uns oder sogar unseren Kindern posten, gehört nicht mehr uns allein. Wir treten die Nutzungsrechte der Bilder an die Firmen ab, denen wir unsere Daten anvertrauen, wie Meta, also der Mutterkonzern über Facebook, Instagram und WhatsApp, wie Google, Snapchat und so weiter. Warum fällt Kindern das Teilen persönlicher Informationen so leicht? Und nächste Frage direkt angeschlossen. Welche Informationen sollten Kinder niemals veröffentlichen?
Du hattest es gerade schon in der Beschreibung eigentlich ganz gut gesagt. Diese soziale Belohnung, ne? Also Likes, Follower, Zugehörigkeit, das lässt Kinder häufig über die Gefahren hinwegsehen und das Risiko tatsächlich eher abstrakt ist. Also die Kinder machen sich darüber keine Gedanken, was passieren kann, wenn ich, und da komme ich gleich zu dem, was natürlich auch nicht gepostet werden sollte, wenn ich ein kurzes Reel oder eine kurze Story auf dem Weg nach Hause in meine Straße mache und dann noch da zeige, ah, hier vorne, ich bin gleich schon zu Hause. So, das ist einfach etwas, worüber die Kinder im ersten Moment nicht drüber nachdenken. Die posten das und freuen sich dann, wenn Freunde, Follower, wer auch immer ein Like da lässt, einen Kommentar hinterlässt und sagt, ah, schön, dass du wieder zu Hause bist oder ne, gut, dass das geklappt hat oder voll schön sieht das aus, du hast voll das tolle Zuhause. Was damit aber dann einhergeht, ist es halt dann auch theoretisch ja Bewegungsmuster oder Abwesenheiten auch erkannt werden können und was dann wiederum dazu führt, dass das auch ausgenutzt werden kann. Ne? Und das ist einfach so dieses Verständnis, wir sind immer wieder bei diesem gleichen Punkt, Bewusstsein oder Awareness für Problematik und für Sicherheitsaspekte. Was kann passieren, wenn ich jetzt das und das teile? Oder, was du vorhin schon gesagt hast, ich poste ein Foto oder meine Eltern posten ein Foto oder ich poste ein Foto von mir als 12-Jährige. So, und dann werde ich irgendwann erwachsen oder Freunde machen Fotos auf Partys und so weiter, teilen das, ohne sich darüber Gedanken zu machen, was passieren kann. Und dann 20 Jahre später taucht das Foto irgendwo auf. Oder das Foto wird genutzt, meine Stimme wird genutzt, um damit, da sind wir wieder bei anderen Themen nachher, um damit halt Schindluder zu betreiben. Also das zu benutzen, um andere Dinge zu tun. Und oder ja. Die Frage, die du auch vorhin ja so gut gestellt hast, würdest du ein Bild von dir in einer bestimmten Situation so an die Hauptstraße auf ein großes Plakat hängen? Ja, und das ist immer die Frage, die man sich wirklich stellen sollte. Möchte ich, dass das Bild zum einen für immer zur Verfügung steht, immer sichtbar bleibt oder die Informationen, die ich teile? Und zum anderen möchte ich, dass das Bild vielleicht auch irgendwo für alle sichtbar irgendwo angehängt wird. Ne? Und das ist dann passiert. Und darüber machen sich die Kinder halt keine Gedanken, halt über diese Gefahren. Ne? Das ist das Problem.
Und viele Eltern auch. Also das, was ich auch häufiger höre und zum Teil auch erlebe, ist, dass eben viele Eltern auch natürlich aufgrund des Stolzes über ihre Kinder Bilder ihrer Kinder im Internet posten. Sei es im WhatsApp-Status oder irgendwo anders. Und einerseits nachvollziehbar natürlich, dass die Eltern stolz sind, andererseits natürlich auch brandgefährlich, finde ich, weil immer mehr Informationen über Familie, Kinder und Ähnliches eben verbreitet werden und vielleicht auch dann verwendet werden können zu anderen Zwecken. Und auch hier, das hattest du jetzt eben schon angesprochen, das ist das Thema Vorbild ja auch nochmal ganz wichtig, ne? Dass die Eltern verstehen sollten, dass auch das Bild des Kindes auch eher dem Kind gehört und man eben auch diese Informationen nicht verbreiten sollte und dass jeder eben weiß, wer zu meiner Familie gehört, was das Kind gerade macht, in welchem Verein es gerade ist oder wo der Ballettunterricht stattfindet und. Das sind Informationen, die einfach nicht ins Netz gehören. Und am wichtigsten natürlich auch die Bilder. Deswegen da schon ganz klar die Empfehlung, verbreitet diese Bilder von euren Kindern nicht, sondern freut euch natürlich über die Kinder und speichert sie bei euch und teilt sie vielleicht nochmal innerhalb der Familie, aber mehr eben auch nicht. Und ich glaube, da ist nochmal wichtig, dass wir Eltern verstehen, dass das wirklich gefährlich werden kann, wenn zu viele Bilder oder wenn überhaupt Bilder von unseren Kindern eben geteilt werden. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, reflektiert mal, lest ihr euch die allgemeinen Geschäftsbedingungen durch, wenn ihr eine App installiert. Genau, machen die meisten wahrscheinlich nicht. Und darin stehen nämlich genau die Sache, dass eben Nutzungsrechte übertragen werden von allem, von dem gesamten Content, den ich zum Beispiel bei WhatsApp oder bei Facebook oder Instagram oder Ähnliches eben poste. Und warum machen wir es uns so einfach? Wir machen es uns so einfach, weil wir denken, okay, das machen ja schon 1 Milliarde andere Menschen auch. Einer wird das schon gelesen haben und dann wird das schon alles gut funktionieren. Und das ist ein Trugschluss. Es wird nicht alles gut funktionieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns bewusst sind darüber, was eben sozusagen im Internet landen kann. Standortdaten zum Beispiel. Ne? Das ist auch ein Thema, wo wir immer sagen, natürlich schalten wir unsere Ortungsfunktion aus, außer in manchen Apps, weil sie da vielleicht erfragt werden. Dann scheint es ja irgendwie notwendig zu sein. Und gerade bei den Kindern und Jugendlichen ist das ein Thema, und zwar zum Beispiel bei Snapchat oder Instagram.
Ja, ja.
Was weiß ich, über 90% der Eltern wissen gar nicht, was Snapchat ist. Die Kinder wissen ganz genau, was es ist. Und wenn ich ein soziales Medium wie Instagram, TikTok, Snapchat oder Ähnliches nicht richtig konfiguriere, können viele Menschen auf der Welt sehen, wo ich mich gerade befinde, weil eben Standortdaten übermittelt werden. Das ist ein Feature, damit zum Beispiel Freunde und Freundinnen meines Kindes sehen können, wo ich mich gerade aufhalte. Habe ich den Account falsch eingestellt, kann die ganze Welt sehen, wo sich mein Kind eben gerade aufhält. Und das ist gefährlich.
Genau.
Es reicht dann einmal abends 20 Uhr zu schauen, wo befindet sich das Kind denn gerade. Und die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass es dann wahrscheinlich zu Hause ist. Und dann habe ich einmal nur schauen müssen, um zu sehen, wo befindet sich denn dieses hübsche Kind, was gerade tolle Bilder von sich im Internet postet. Extrem gefährlich. Deswegen genau darauf achten, wie ich eben mit diesen Informationen umgehe. Christoph, du hattest es jetzt eben schon angesprochen, dass jeder Content, den ich ins Internet setze, schon quasi gar nicht mehr löschbar ist, weil er entweder archiviert wird, weil er weiterverbreitet wird oder Ähnliches. Welche Risiken entstehen dadurch?
Also was ein Grundproblem jetzt mittlerweile geworden ist, ist, dass dieses das Bild zum Beispiel teilweise gar nicht mehr zum ursprünglichen Kontext passt, ne? Sondern man gibt sozusagen die Kontrolle des Bildes an jemanden Fremdes. Und der kann mit dieser Information, mit diesem Bild halt machen, was er will und das in einen komplett falschen Kontext setzen. Und da sind wir auch wieder bei dem Thema KI und Bildmissbrauch. Da ist halt relativ viel heutzutage möglich, ne? Da werden Köpfe, Körper in verschiedenster Art und Weise verändert, verarbeitet, in falschen Kontext gesetzt. Und gerade bei Kindern führt es halt wieder dazu, dass zum Beispiel ein bestimmtes Bild so verändert wird, dass es in einen falschen Kontext geschickt wird, dann wiederum in dem Klassenchat geteilt wird mit einer ganz anderen Information, das wiederum dazu führt, dass wir dann in diesem Thema Cybermobbing dann drin sind. Und nur weil, ich sag mal, das Mädel oder der Junge ein Selfie von sich auf dem Sportplatz oder im Freibad in Badehose gemacht hat. Und das ist einfach diese Gefahr, diese falsche Nutzung der Daten, die wiederum dazu führen, dass dort andere Dinge damit genutzt werden. Also wenn man das jetzt noch weiter spinnt, gibt es nachher das Thema Identitätsdiebstahl, dass die Informationen verwendet werden, um damit andere Identitäten oder die Identität der Person zu nutzen, um damit andere Dinge zu machen, in der Regel natürlich illegale Dinge. Oder wie gesagt, halt missbräuchliche Dinge, dass dort Dinge verwendet werden, die dann in Bereichen landen, wo wir dann von Kindesmissbrauch und Pädophilie und Ähnlichem sprechen. Und ja, das ist halt die Gefahr, dass dort, je mehr Bilder verbreitet werden, egal in welchem Kontext sie dann auch gemacht worden sind, für komplett andere Dinge verwendet werden können. Und
Ja.
heutzutage durch KI noch viel extremer als früher, wo man eindeutig gesehen hat, dass das Bild ganz schlecht bearbeitet wurde. Und heute ist es halt nicht mehr erkennbar. Das ist
Ja.
einfach so.
Wenn wir jetzt alle Sicherheitseinstellungen vorgenommen haben, gibt es ja immer noch Methoden von externen, von Fremden, um an Informationen von AnwenderInnen zu gelangen. Hier sprechen wir von Scam. Scam bezeichnet den Oberbegriff von Betrug im Internet, wie zum Beispiel Phishing oder Manipulation. Was genau ist Phishing? Wir hören es
Ja,
immer,
Phishing
viele
ist,
wissen es.
genau, Phishing kommt ja vom Englischen to fish oder und das bedeutet nichts anderes als versuchen zu angeln. Und in dem Falle geht es halt um das Angeln von Informationen oder um, wenn man das ist in dem ähnlichen Kontext dann zu sehen, jemanden dazu zu bringen, eine bestimmte Aktion auszuführen. Also häufigstes Phishing-Thema ist tatsächlich das Erlangen von Zugangsdaten, um darum dann wiederum, wenn es weitergeht, nachher irgendwie ja, Geld zu erhalten oder halt die Zugangsdaten zu nutzen, um weitere kriminelle Aktivitäten dann zu nutzen. Also den Account zu nutzen, um damit andere kriminelle Dinge zu tun, um sich irgendwo anzumelden, auf dem Namen dann mit den Adressen Dinge zu bestellen, Dinge auszulösen und so weiter und so weiter.
Das heißt also
Genau,
zum
und
Beispiel über eine E-Mail. Ich bekomme eine E-Mail von meiner Bank, also scheinbar von meiner Bank, also sie wird dann halt gefaked, ist nicht von meiner Bank selbst, wo drin steht, wir mussten leider Ihr Konto sperren, bitte entsperren Sie es hier mit Ihren persönlichen Informationen wie Passwort und Zugangsnummer und allem drum und dran. Dann wird es auch wieder freigeschaltet und Sie können bezahlen. Und das ist ja schon in der heutigen Zeit, sind diese E-Mails sehr, sehr gut gemacht und viele Menschen fallen drauf rein, was man auch echt nachvollziehen kann. Und dann werden eben persönliche Informationen weitergegeben, zum Beispiel zum Zugriff auf das Bankkonto und werden dann eben halt missbraucht an dieser Stelle.
Das Häufigste, wie du schon angesprochen hast, ist halt das Phishing per E-Mail, was immer der einfachste Weg ist, um Informationen dann erstmal demjenigen zur Verfügung zu stellen, dem um etwas zu bitten, weil heutzutage bekommen wir jeden Tag E-Mails mit irgendwelchen Aufforderungen, Bestätigungen, bestätigen Sie den Account, Ihr Passwort läuft ab, wollen Sie den Zugang verlängern und so weiter und so weiter. Und da sind wir auch wieder bei KI, ist es heutzutage so einfach, fehlerfrei diese E-Mails auch ja, zu erstellen, ohne Rechtschreibfehler, so wie es früher war. Und damit sinkt natürlich dann auch die Hürde für viele, da einfach massenweise das rauszuschicken. Ne? Und ich sage mal, da wir reden ja nicht davon, dass die E-Mail an eine Person geschickt wird. Da sind wir wieder beim. Das ist dann wieder explizit, das ist dann Spear-Phishing, also wenn ich wirklich mit dem Speer gezielt eine Person erreichen möchte, aber das Phishing ist meistens eine Massenangelegenheit. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, 1000 E-Mails rausschicke und nur einer gibt seine Bankdaten ein und ich habe Zugriff auf den Bankaccount, ja, dann hat sich der Aufwand schon gelohnt. Ne? Und ja, es ist auch heutzutage für die Leute, die das sozusagen machen, das Phishing auch, gibt es auch. Ja, Programme, die können Sie sich runterladen, geben Sie die Adressen ein und dann geht das relativ schnell. Und dann sind wir wieder bei diesem Thema, also da hängt ja alles ein bisschen miteinander zusammen. Ja, woher haben die denn meine E-Mail-Adresse? Ja gut, wenn ich meine E-Mail-Adresse überall angegeben habe, also meine ganzen privaten Daten irgendwo immer alle frei zur Verfügung stelle, dann steht diese E-Mail-Adresse auf irgendeiner Liste. Und diese Liste, die können sich dann die Angreifer irgendwo runterladen oder auch kaufen und dann werden einfach gezielt diese Angriffe gestartet. Ja, und wie gesagt, wenn ich von 1000 einen habe, der eine bestimmte Aktion ausführt, dann ja, habe ich mein Ziel schon erreicht.
Ja, was ist denn die einfachste Methode, um Phishing-Mails zu erkennen?
Ja, es gibt da jetzt kein Allheilmittel, aber also was ich als allererstes erstmal sage, ist, bevor ich überhaupt eine E-Mail also öffne, anklicke oder irgendwo raufklicke, erstmal 2, 3 Sekunden kurz darüber nachdenken, ob diese E-Mail tatsächlich überhaupt an mich adressiert sein könnte, ob ich in irgendeiner Art und Weise überhaupt Kontakt zu diesen Unternehmen oder was auch immer es ist, habe, ob es Sinn macht, dass ich gerade diese E-Mail bekomme in irgendeinem Kontext, wie sie da gerade dargestellt wird. So, das ist das allererste. Und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, auch zu prüfen. Es gibt verschiedene Prüfmechanismen. Zum einen natürlich den Absender prüfen, das ist das allererste, ist diese Domain. Also die Domain ist immer das, was zwischen www und der Endung .de steht. Das ist also der Name der Internetadresse. Ist das valide? Also ist das etwas, was Sinn macht? Häufig, wenn Phishing-E-Mails verschickt werden, dann stimmt zwar der Name des Absenders, also da steht dann amazon.de, aber wenn ich die Domain amazon.de nicht besitze, kann ich nicht im Namen von amazon.de eine E-Mail verschicken. Ich kann zwar entscheiden, wie der Name meiner E-Mail, also meines Absenders sein soll, aber ich kann nicht verändern, wie die Adresse, die Domain-Adresse hinter dem Ad ist. Und da kann man schon ganz gut erkennen, ob das seriös ist, weil wenn da steht xy.amazon.de oder irgendwas völlig Kryptisches, dann kann ich schon mal ganz sicher sein, dass das nicht valide ist. Und dann kann man natürlich auch noch schauen, ob der Link, wo man zum Beispiel raufklicken kann, wohin der zeigt. Also ich klicke dann natürlich nicht rauf, sondern ich fahre mit der Maus auf diesen Link und lass mir dann eine entsprechende Vorschau anzeigen. Und wenn der dann etwas komplett Kryptisches zeigt, dann ist das auch ein sicheres Indiz dafür, dass das halt eine Spam-E-Mail ist. Ne? Ja, das sind so die Dinge, die ich immer empfehle. Einmal kurz das allerwichtigste Bewusstsein dafür haben, okay, passt das jetzt, dass diese E-Mail, kann das wirklich eine E-Mail für mich sein? Macht das Sinn? Ne? Und dann einmal zu kontrollieren, ist der Absender valide? Und häufig ist zum Beispiel auch die Anrede, da ist immer sehr allgemein, keine persönliche Anrede. Wenn eine Bank mich anschreibt, gehe ich davon aus, dass die meinen Namen kennt und mich persönlich anspricht. Wenn da steht, sehr geehrte Damen und Herren oder Hallo oder etwas Allgemeines, dann kann man eigentlich auch schon mal davon ausgehen, dass das keine seriöse E-Mail ist.
Das heißt, also hier haben wir auch schon einen Angriffsvektor, der nicht zu unterschätzen ist, wo wir Eltern natürlich sofort reagieren müssen, also im Vorfeld natürlich am besten, Bewusstsein schaffen für diese Risikosituation und auch zuhören, wenn die Kinder ein Anliegen haben. Welche drei Regeln würdest du denn den Kindern und den Eltern für verdächtige Nachrichten oder solche Angriffsversuche wie Phishing oder auch Social Engineering mitgeben?
Ja, also was ich primär sagen würde, erstmal niemals auf Links klicken oder Daten eingeben, wenn zum Beispiel Druck oder auch Eile erzeugt wird. Also häufig versuchen die Angreifer oder die Leute, die von mir Daten haben wollen, mich natürlich in einer Situation zu erwischen, wo ich nicht mehr klar denken kann. Oder wo ich aus Angst, aus Druck, aus ähnlichen Situationen heraus eine Aktion ausführe. Und da bin ich wieder bei diesen 2-3 Sekunden. Einmal kurz durchatmen, kurz überlegen, okay, macht das jetzt Sinn? Ne? Ja. Genau, wenn ich nicht sicher bin, ob der Anrufer oder der mir jetzt gerade schreibt, vorgibt zu sein, wer er ist, erstmal ignorieren. Also wenn das Beispiel, die Bank ruft mich an und sagt, ich möchte gerne, ich soll bitte eine bestimmte Aktion ausführen oder soll Geld überweisen oder ähnliches, dann das Gespräch erstmal beenden und dann gegebenenfalls die Bank halt über die mir bekannte Nummer anrufen und fragen, ob das jetzt gerade tatsächlich der Fall war. Ja, also im Zweifel das Gespräch beenden und dann die Person, die vermeintlich bei mir angerufen hat, zurückrufen. Also das, was ich jetzt beschreibe, nennt sich Call-ID-Spoofing, hört sich jetzt sehr kryptisch an, aber es bedeutet nichts anderes, dass Menschen oder dass Angreifer in der Lage sind, eine Telefonnummer vorzugeben, die sie nicht besitzen. Also wenn ich jemanden anrufe, kann ich sozusagen steuern, welche Telefonnummer auf dem Handy des Anrufers, des Angerufenen angezeigt wird. Was aber nicht gesteuert werden kann, ist, dass wenn ich diese Nummer zurückrufe, derjenige auch dort rangehen kann. Also wenn jetzt zum Beispiel da sind wir wieder bei Informationen, wenn jemand überall seine Bankdaten eingibt oder sagt, ja, ich bin gerade bei meiner Bank, macht ein Selfie, dann können die Leute sehen, okay, der heißt Max Mustermann, ist bei der Volksbank, dann gehen die auf die Internetseite der Volksbank, sehen, okay, die Nummer ist 1234567, dann können die das in ihr Programm eingeben, können bei dem Max Mustermann anrufen mit der Nummer 1234567 und sich als Bankangestellter ausgeben. Wenn ich jetzt aber als Max Mustermann auflege und dann die Bank anrufe, kann ich nicht bei dem Angreifer landen, weil er keinen Zugriff auf diese Telefonnummer hat. Also das heißt, das nochmal so als Hinweis, dass der anruft, nicht derjenige sein muss, auch wenn es da steht.
Okay, also Spoofing ist hier das Stichwort.
Genau, Call-ID-Spoofing, ja, genau. Also genau. Und für Kinder natürlich auch immer ganz wichtig, wenn sie das Gefühl haben. Also Kinder haben ja auch noch teilweise ein gutes Bauchgefühl, muss man ja sagen. Wenn das Bauchgefühl einem komisch vorkommt, also generell so, wir als Erwachsene sollten auch wieder versuchen, mehr aufs Bauchgefühl zu hören, dann einfach auch das Gespräch zu Erwachsenen suchen oder zu Leuten, ich sag mal jetzt zu dir, wenn ihr in Vorträgen seid oder sowas, einfach zu sagen, hey, hier, ich habe hier eine komische Nachricht bekommen, ich habe jetzt noch nicht reagiert, was sagst du dazu? Ne? Also einfach auch offen darüber sprechen, weil keine Angst haben vor Fehlern oder so, sondern das ist auch immer, sage ich auch immer, ganz wichtig, sprecht mit Leuten. Ja, sprecht mit euren Eltern, sprecht mit Verwandten, sprecht mit Leuten, denen ihr vertraut und geht auf die zu und sagt, hier ist irgendwas komisch, wie siehst du die Situation? Ja. Und das ist eigentlich so das, was ich immer so mitgeben würde.
Das heißt also auch hier Grundlage schaffen, dass die Kinder immer das Vertrauen haben, zu den Eltern eben auch merkwürdige Dinge anzusprechen. Ne? Das ist halt auch nochmal ganz wichtig. Welche 5 Sicherheitseinstellungen sollte jede Familie prüfen?
Ja.
Kann man das so pauschal sagen? Also gibt es da so?
Genau. Ja, also das ist immer schwer zu sagen. Also was ich immer empfehlen soll, ist natürlich, dass die Geräte auf jeden Fall mit einem entsprechenden Code oder mit einem biometrischen Schutz auf jeden Fall gesperrt werden. Definitiv immer. Also dass es nicht möglich ist, das Gerät einfach so zu öffnen. An zweiter Stelle definitiv, würde ich auch immer sagen, 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren für alles, also für E-Mail, für Social-Media-Accounts. Bank ist mittlerweile ja schon Standard geworden, dass die Bank das fordert, aber für alle Accounts definitiv eine 2-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann das über eine App machen, ich kann das über einen kleinen Token machen, da definitiv schauen, was für einen am praktikabelsten ist und das definitiv aktivieren. Ja, App-Berechtigung, also Standort, Kamera, Mikrofon und so weiter. Das hast du auch vorhin schon gesagt, regelmäßig prüfen, deaktivieren. Häufig ist das ja so, wenn man dann sagt, okay, ich habe es eigentlich deaktiviert, dann kommt wieder ein Pop-up, weil du eine Mail verschicken willst, Foto machen willst, dürfen wir Mikrofon, Kamera und so weiter verwenden? Ja, dann sagst du ja. Und automatisch ist es dann dauerhaft aktiviert. Das heißt, regelmäßig da in die Datenschutzeinstellungen schauen, gerade bei Apple oder bei Android. Bei Apple ist es teilweise noch ein bisschen strikter, weil Apple da schon teilweise sehr gut die Einstellung reguliert. Android ist ein bisschen offener. Da muss man tatsächlich auch teilweise sehr tief reingehen. Aber das auf jeden Fall immer prüfen. Ja, das hast du vorhin auch schon gesagt, Privatseinstellungen, ne? Also auf den entsprechenden Plattformen nicht alles auf öffentlich stellen, sondern auf privat. Das heißt also, dass nicht automatisch jeder sich mit mir vernetzen kann oder das sieht, was ich zur Verfügung stelle. Und wenn wir jetzt auch bei Sicherheit von Geräten sind, automatische Updates definitiv aktivieren. Also die Geräte, die ihr nutzt, immer auf dem aktuellen Stand halten. Das ist wichtig, weil die Anbieter definitiv regelmäßig Updates fahren, um halt Sicherheitslücken zu schließen, weil definitiv häufig auch Sicherheitslücken aufgedeckt werden und durch Updates diese dann geschlossen werden. Also überall, wenn ihr gefragt werdet, wollt ihr ein Update eures Betriebssystems oder eures Betriebssystems auf dem Handy machen, definitiv dort auch immer auf Ja klicken und das auf dem aktuellen Stand halten. Also ist auch ein ganz wichtiger Punkt.
Lass uns mal eine kurze, schnelle Runde Wort-Antwort spielen. Ich sage ein Wort, du deine Meinung dazu. Und zwar jetzt über Bildschirmsperrcode habe ich hier aufgeschrieben und 2-Faktor-Authentifizierung haben wir schon gesprochen. Öffentliches WLAN.
Mit VPN unproblematisch.
Okay, kleiner Hinweis, VPN steht für Virtual Private Network. Und ja, genau. Ist ein Sicherheitskanal sozusagen, ein abgeschirmter Kanal, den wir dann sozusagen zur Kommunikation nutzen können. Okay, super, danke. Standortfreigabe.
Möglichst deaktivieren.
Cloud-Backups.
als zweite Lösung sinnvoll? Ja, okay, um das kurz zu. Genau. Also, es gibt ja beim Backup eine sogenannte 3-2-1-Regel. Müsste dir vielleicht auch noch bekannt sein. Ja, drei Backups, zwei unterschiedliche Medien und eine Sicherung außerhalb des, wir sind jetzt beim Unternehmen, aber außerhalb meines Zugriffs. Und in dem Falle würde ich dann tatsächlich sagen, okay, wenn es entsprechend gesichert ist, ist ein Cloud-Backup auch durchaus möglich. Ja.
Okay, ja, super, danke. Dann Familienaccounts.
Wichtig, um zum einen die Möglichkeit zu haben, Einstellungen zu tätigen und gegebenenfalls bei gewissen Auffälligkeiten auch miteinander ins Gespräch zu kommen.
Ja, also danke dafür. Fällt noch ein, das hier von mir. Also damit meinte ich zum Beispiel genau das, was auf deine Antwort auch hinzielt. Familienaccounts zum Beispiel bei Apple oder bei Android. Ne? Also dass man einfach sozusagen die Kinder mit in den Familienaccount einnimmt. Also jeder bekommt eine eigene ID, eine Apple-ID oder eine Android-ID. Man nimmt die Kinder mit in den Familienaccount und kann darüber eben auch steuern, was das Kind machen darf und was nicht. Und eben auch Bildschirmzeiten oder Mediennutzungszeiten festlegen, bestimmte Apps freigeben oder eben auch nicht freigeben. Und das ist, glaube ich, schon mal ganz gut. Man kann auch dann darüber eben auch mit dem Kind sprechen, dass man diese Einstellungen eben vornimmt und auch darüber diskutieren, was auch dem Kind wichtig ist. Ich habe noch ein Wort aufgeschrieben, und zwar Parental Control Apps.
Ja, finde ich tatsächlich auch nicht schlecht, weil teilweise die granularen Einstellungen in diesen Apps durchaus besser sind als in der Bildschirmzeit oder bei Android vergesse ich es immer. Genau.
Ja.
Weil man einfach noch sehr granularer einstellen kann, was für Dinge erlaubt sind, was gesperrt werden soll, wie Nutzungszeiten sind. Auch Webfilter zum Beispiel, dass man nicht nur jetzt speziell eine Altersgruppe freigibt, sondern detailliert sagen kann, okay, bestimmte Internetseiten werden sollen definitiv gesperrt werden. Also diese Dinge noch ein bisschen feiner einzustellen, macht das definitiv besser, ja.
Ja, super, dankeschön. Es geht hier ja komplett in unserem Gespräch um Security Awareness, also das Schaffen eines Bewusstseins für IT oder Informationssicherheit. Du ermutigst Kinder in deinem Workshop selbst zu digitalen Helden zu werden. Warum funktioniert Angst in der Medienerziehung meist nicht?
Das ist ja wie mit Horrorfilmen auch, man weiß. Dass, wenn man sich einen Horrorfilm hat, dann sicherlich auch Angst an Faktor spielt, aber es ist halt auch einfach spannend. So, und Kinder probieren sich aus. Und wenn ich mit der Angst spiele, dann ist es trotzdem mehr etwas Spannendes. Also, was passiert das denn wirklich? Und was ist, wenn ich da drauf war? Was sind denn die Konsequenzen? Und Kinder probieren sich aus. Kinder wollen Grenzen austesten. Und gerade bei dem Thema Angst hat man natürlich auch das Problem, dass man dann Kinder auch komplett nachher am Ende auch komplett verängstigt, dass sie also auch gar nicht verstehen. Also es geht ja auch um das Verständnis dafür, wie die Nutzung funktioniert. Und das ist wie mit dem Straßenverkehr. Ne? Also ich vergleiche das immer, diese Medienkompetenz oder bei mir zum Beispiel die IT-Sicherheit. Ne? Wir können Kinder kein Smartphone in die Hand drücken und sagen, so hier, nutze es. Und dann sagen, ja, das ist jetzt irgendwie Medienkompetenz. Weil wir schicken Kinder ja auch nicht auf die Autobahn und sagen, es ist Verkehrserziehung. Das würden wir auch nicht machen, sondern und auch mit dieser Angst, wir erklären Kindern ja auch, wie der Verkehr oder der Straßenverkehr funktioniert, ohne den Angst zu machen und sagen, es gibt Gefahren, keine Frage, aber ihr müsst lernen, mit den Gefahren umzugehen, weil das ist euer Leben. Ihr kommt, also ihr kannst ja nicht auf die Straße gehen oder du kannst ja nicht mehr heutzutage ein Smartphone oder ein digitales Gerät nutzen. So, und deswegen ist das Thema Angst immer schwierig.
Ja, das finde ich auch. Gerade im aktuellen Diskurs um die Diskussion Smartphone ab 16 oder ab 14 oder Social Media Verbot ab 16 spielt es ja auch eine wichtige Rolle. Ne? Und viele Menschen sagen, ich möchte nicht verbieten. Und ich glaube, es geht gar nicht um das Wort verbieten oder um das Verbot, sondern um Regulierung. Und genau das, was du ansprichst, finde ich, ist sehr bezeichnend. Vergleichbar eben auch so mit dem Straßenverkehr. Also wenn wir 18 sind, dürfen wir Auto fahren. Das heißt nicht, dass wir vorher komplett vom Straßenverkehr ausgeschlossen sind. Nur halt jüngere Menschen dürfen eben noch nicht Auto fahren, sie dürfen aber am Straßenverkehr teilnehmen, weil sich dadurch das Risiko minimiert. Und darum geht es genau hier auch, dass wir eben bestimmte Sachen ruhig reflektieren dürfen, ob das unbedingt sein muss, dass mein Kind alles darf, was das Smartphone angeht oder was Gaming angeht ob ich vielleicht auch mal einfach mal überlege, ob man manche Sachen einfach später zulässt. Die Diskussionen sind gerade sehr schwierig, finde ich, hier in Deutschland und auch sehr komplex, weil einmal viele Eltern, und das ist total nachvollziehbar, nicht genau wissen, was auf dem Gerät meines Kindes passiert. Und eben wir da auch Unterstützung benötigen. Und genau, wie schafft man denn dann am besten eine gute Balance im Familienleben zwischen Schutz und Vertrauen? Also ich möchte meinem Kind ja Schutz geben, dadurch schränke ich es vielleicht auch ein. Und auch Vertrauen, dass ich eben auch meinem Kind genug mitgegeben habe, dass es vielleicht auch alleine laufen kann. Wie schaffe ich das?
Ja, das ist, also in meinen Augen persönlich ist es immer, wenn man klar über alles kommuniziert. Also wenn man gemeinsam klare, sagen wir jetzt, Regeln aufstellt über Nutzung, den Kindern auch erklärt, warum das so ist. Also ich finde, also Kinder sind ja nicht dumm, sondern Kinder verstehen schon ganz viel. Und deswegen sollte man denen auch klar erklären, welche Gefahren es gibt, warum gewisse Dinge gefährlich sind und nicht für die Kinder geeignet sind und natürlich über Regeln sprechen und nicht strikt einfach sagen, nein, Punkt, sondern sagen, okay, warum nicht?
Ja, das also ist nachvollziehbar so. Machen.
Absolut, genau. Ja. Diese Nachvollziehbarkeit ist einfach und die Kinder auf jeden Fall auch mit einbeziehen, also gemeinsam durch die Einstellung gehen und sagen, okay, pass auf, wenn wir das jetzt hier und hier einstellen, dann passiert Folgendes, du kannst das und das so und so lange machen, danach wird es eingeschränkt oder das und das ist eingeschränkt, weil oder das und das müssen wir deinstallieren und deaktivieren, weil dann verstehen die Kinder auch, warum das ist. Und da sind wir aber wieder bei dem Punkt, dass viele Eltern das selber gar nicht verstehen. Und das ist halt diese Hürde, die du und ich auch versuchen zu lösen, dass wir einfach die Eltern auf das gleiche Niveau bringen und sagen, okay, du hast die Kompetenz und du kannst dich jetzt mit dieser Kompetenz mit deinem Kind zusammen hinsetzen und sagen, okay, wir gehen das gemeinsam durch. Und wenn das Kind sagt, ja, das weiß ich schon, dann sagst du, ja, okay, cool, dann sind wir jetzt auf der gleichen Ebene, aber vielleicht weiß ich was anderes und das erkläre ich dir jetzt. Und so kommt man ja auch in einen Dialog und nicht dieses von oben herab, ich verbiete dir das, sondern ganz klar die Kommunikation, Nachvollziehbarkeit, so wie du das gerade richtig genannt hast, ja.
Ja, eine letzte Frage, lieber Christoph. Ganz kurz, in einem Satz oder auch zwei, was wünschst du dir gesellschaftlich für die nächsten Jahre?
Ja, das ist eine gute Frage. Also ich würde mir wünschen, dass das Thema IT-Sicherheit und Medienkompetenz definitiv besser, fester oder verbindlicher auch in die Schulen kommt, definitiv, als Bestandteil im Lehrplan. Auch in der Grundschule, das ist das, was ich mir auf jeden Fall wünsche, weil die Kinder immer mehr damit in Verbindung kriegen, dass auch nicht zu sehr alles politisch machen und daraus große Wahlversprechen und sowas machen, sondern das umsetzen, weil es geht um unsere Kinder und es geht um die Nutzung, um die Gefahren. Genau. Und und das auch unter anderem auch Plattformen Plattformen auch mehr in die Pflicht genommen werden, Alter, auch altersgerechter sich darstellen, präsentieren und ihrer Verantwortung auch bewusst sind. Und dass man einfach gesellschaftlich sich mehr mit den Themen beschäftigt, gemeinsam, also auch gemeinsame Lösungen findet. Und nicht, so wie wir das jetzt ja vorhin schon mal besprochen haben, immer von A nach B geschoben wird, sondern sich klar committet und klar sagt, das ist ein Thema heutzutage, da kommen wir nicht mehr dran vorbei. Es muss mit in die Gesellschaft, es muss mit in die Schulen, es muss mit in die Erziehung. Das ist auch wichtig in meinen Augen. Und das würde ich mir einfach wünschen, dass das mehr passiert, die nächsten Jahre, die nächsten Zeit. Und dass die Leute, die dafür kämpfen, weiterhin die Energie aufbringen, um sich da einzusetzen und das voranzutreiben.
Super, vielen, vielen Dank. Ich nehme aus dieser Folge vor allem mit, digitale Sicherheit beginnt nicht erst bei Hackerangriffen oder Cyberkriminalität, sie beginnt bei einem guten Passwort, einem bewussten Umgang mit persönlichen Daten und der Fähigkeit, kritisch hinzuschauen und in den Dialog zu treten. Kinder brauchen heute nicht nur Medienkompetenz, sondern auch Sicherheitskompetenz. Und genau wie wir ihnen beibringen, im Straßenverkehr aufzupassen, müssen wir ihnen zeigen, wie sie sich in der digitalen Welt sicher bewegen können. Christoph, vielen, vielen Dank für dein Engagement und die wichtigen Informationen, die du mit uns geteilt hast. Das ist großartig. Dein Buch Don't Get Hacked verlinke ich in den Shownotes und ich sage dir ein ganz, ganz großes Dankeschön.
Ja, danke Hanno. Danke, dass ich mit dir gemeinsam diesen Podcast machen konnte. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich glaube, wir konnten so ein bisschen Klarheit schaffen, wie ich das Thema IT-Sicherheit sehe und wie das auch in Verbindung mit der Gesellschaft auch sein sollte. Und ja, ich freue mich, dass wir heute hier so offen miteinander sprechen konnten.
Ich danke dir sehr. Und ich glaube, da hast du einen großen Beitrag dazu geleistet, dass viele Hörerinnen und Hörer da eben auch einiges mitnehmen können. Dann sind wir am Ende unseres Podcasts angekommen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt sie gerne mit anderen Eltern, Lehrerinnen und Lehrern oder pädagogischen Fachkräften, Freunden und so weiter. Und wenn ihr euch fragt, wie Kinder fair und sicher im Internet begleitet werden können, schaut gerne bei uns auf der Internetseite vorbei und natürlich auch auf Christophs Internetseite. Bestellt das Buch und macht euch schlau. Alle Infos, wie gesagt schon, findet ihr in den Shownotes. Schön, dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, dabei wart. Macht es gut und hoffentlich bis bald. Tschüss!
Tschüss, Dankeschön.